Hallo und willkommen zu den Mediennachrichten hier auf Radio Korax. Heute geht es um die Tracking-Dienste, welche trotz Adblocker funktionieren, darum, wie es denn gerade um den Upload-Filter bestellt ist und natürlich gibt es den Kurzmelder zu Beginn. Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Auch die FDP hat eine Verfassungsbeschwerde gegen den sogenannten Staatstrojaner eingelegt. Das berichtet die Zeit online. Die FDP folge damit dem Beispiel mehrerer Kläger des Datenschutzvereins Digital Courage. Der Einsatz des Staatstrojaners sei ein schwerer Eingriff in die Rechte der Bürger. Zudem würde er in unverhältnismäßiger Art und Weise eingesetzt werden, so der Geschäftsführer der FDP-Fraktion Marco Buschmann. Der Staatstrojaner erlaubt es Ermittlern unter anderem, die Kommunikation in Messenger-Diensten wie WhatsApp zu überwachen. Der Einsatz des Staatstrojaners zur Aufklärung von Straftaten ist der Polizei seit etwa einem Jahr gestattet und erfolgt ohne Kenntnis des betreffenden Nutzers. Bis 2017 waren solche Maßnahmen nur zur Terrorabwehr erlaubt. Mit den neuen Paragraphen der Strafprozessordnung erhielten Ermittler diese Befugnisse aber auch für einen weiteren Kreis von sogenannten mutmaßlichen Straftaten. Brasilien hat ein neues allgemeines Datenschutzrecht verabschiedet. Das berichtet die Webseite datenschutzbeauftragter.info. Das neue Datenschutzrecht ähnele dem DSGVO in vielen Punkten. So gäbe es zum Beispiel auch ein Recht auf Auskunft und Löschung der eigenen Daten. Zudem sollen hohe Privatsphäre-Einstellungen als Standard eingestellt werden. Das neue Datenschutzrecht könne zudem noch durch die brasilianische Datenschutzbehörde ergänzt werden. Diese müsse allerdings erst noch geschaffen werden. Da das neue Datenschutzrecht in Brasilien dem der EU ähnelt, könne dadurch der Datentransfer zwischen der EU und Brasilien vereinfacht werden. Der Inkognito-Modus schützt nicht vor Tracking durch Google. Das berichtet das Online-Magazin AdAge und beruft sich auf eine Studie der Vanderbilt-Universität. Demnach würden zwar im Inkognito-Modus persönliche Daten nicht direkt erfasst werden, könnten aber nachträglich mit dem Google-Account verknüpft werden. Die Studie habe nicht herausgefunden, ob Google dies in der Praxis anwende. Zudem könne Google einen bestimmten Nutzer oder eine bestimmte Nutzerin anhand von indirekten Quellen identifizieren. Quellen sind zum Beispiel Werbung und Apps, die nicht direkt zu Google gehören. Der Studie zufolge könne Google außerdem auch mit ausgeschaltetem GPS die ungefähre Position und die Fortbewegungsgeschwindigkeit seiner Nutzer und Nutzerinnen feststellen. Der IT-Expertin Rate Laguna zufolge verstoße allein der letzte Punkt gegen die im Mai in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Kaum jemand kann sich heutzutage dem Einfluss großer Internetkonzerne entziehen. Facebook, Google und andere Giganten begleiten uns quasi in jeder Minute unseres Lebens. Sie begleiten uns auch, wenn wir es nicht wissen und auch, wenn wir es nicht wollen. Denn diese Unternehmen werden zuhauf genutzt. Und was man nicht dabei vergessen darf, sie verdienen ihr Geld mit Werbung.
Die Online-Werbeindustrie hat sich halt über die letzten zwei Jahrzehnte sehr stark entwickelt und ist halt eben eine sehr hochentwickelte Industrie mit ganz verschiedenen AkteurInnen und Unternehmenstypen. Und damals, als Online-Werbung in den 90er Jahren aufkam, funktionierte Online-Werbung noch ganz anders, nämlich eher so ähnlich wie Werbung in beispielsweise Printmedien. Da hat man einfach auf Webseiten Platz geschaffen und Werbetreibende konnten dann ihre Anzeige für einen gewissen Zeitraum, zu einem bestimmten Preis auf einer Webseite ausspielen. Und somit war diese Werbeanzeige dann damals also für alle BesucherInnen der jeweiligen Webseite sichtbar. Ein wesentlicher Vorteil von Online-Werbung im Vergleich zu Werbung in beispielsweise Printmedien ist nämlich, dass Werbung sehr gezielt online an Personen, die auch wirklich der Zielgruppe entsprechend ausgestrahlt werden kann. Und somit hat man natürlich große finanzielle Einsparungen.
Das sagt Wiebke Denkena von netzpolitik.org. Es ist also auch hier so, wenn etwas eingespart werden kann, dann kann auch an anderer Stelle damit sehr viel Geld verdient werden. Um also die Werbeanzeigen gezielt an die Webseitenbesucherinnen und Webseitenbesucher anzupassen, gibt es spezielle Verfahren, die User Profiling genannt werden.
User Profiling bedeutet einfach, dass versucht wird, mit möglichst vielen Informationen möglichst genaue Profile über die verschiedenen Nutzerinnen zu erstellen. Diese Profile können ganz verschiedene Informationen enthalten, zum Beispiel Webseitenaufrufe, aber auch Interessen oder das Alter. Und diese Informationen werden dann eben gesammelt, um dann genau zu sehen, entspricht diese Person meiner Zielgruppe und möchte ich ihr eine Werbung ausstrahlen und könnte sich das lohnen. Also das Ziel ist, Werbung wirklich nur noch den Personen auszustrahlen, die der Zielgruppe entsprechen und bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie das beworbene Produkt dann auch kaufen.
Die Werbeanzeigen werden also sehr gezielt auf das Nutzungsverhalten abgestimmt. Dabei sind wir für die Algorithmen ein offenes Buch. Um etwas gegen das Getrackt-Werden zu tun, gibt es schon seit vielen Jahren sogenannte Adblocker, welche von Privatanwendern dazu genutzt werden, die Werbung auf Webseiten zu unterdrücken. Doch auch diese Adblocker lassen für die Tracking-Programme, die uns analysieren, viele Schlupflöcher. Zwei Forscher von der Northeastern University in Boston haben diese Adblocker im Rahmen einer Studie untersucht. Es ging besonders darum, das komplexe Firmengeflecht der Online-Werbung mithilfe von Simulationen nachvollziehbar zu machen.
Das passiert in Echtzeit und das ist halt ein sehr komplexes Gefüge und da fließen sehr, sehr viele Informationen in sehr, sehr schneller Zeit. Und das haben die beiden Forscher aus Boston eben versucht, in ihrer Studie mit einzubeziehen. Und das ist auch der besondere Punkt an dieser Studie. Die Netzwerkanalyse ist eben eine ganz geeignete Methode, um diese ganzen Datenströme abzudecken oder abzubilden. Dabei kam eben heraus, dass in den Simulationen, also daraufhin wurden Simulationen mit Adblockern durchgeführt und dabei wurde eben sehr sichtbar, dass dieses Netzwerk der Werbeindustrie so, so stark vernetzt ist und dass da so viele Querverbindungen bestehen, dass Adblocker da nicht viel auszurichten haben und dass über Umwege die Datenströme immer noch an die großen, wichtigen Big Player gelangen.
In dem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, warum von gesetzlicher Seite so wenig gegen das massive Datensammeln getan wird. In letzter Zeit war in dem Zusammenhang auch immer wieder die sogenannte E-Privacy-Verordnung in der Diskussion.
Also die E-Privacy-Verordnung sollte ja ursprünglich mal zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja dieses Jahr in Kraft getreten ist, eingeführt werden. Die sieht eben vor, dass das User-Tracking, also die Nachverfolgung von NutzerInnen im Internet und das Sammeln von Informationen über diese nur mit expliziter Zustimmung erlaubt ist und dass in Browsern standardmäßig der höchste Schutz der Privatsphäre voreingestellt ist. Jedoch wird diese E-Privacy-Verordnung sehr, sehr stark von LobbyistInnen bekämpft. Und im Moment ist zum Beispiel Österreich Vorsitz im Rat der Europäischen Union und die haben das Thema, sag ich mal, ans Ende der Tagesordnung gesetzt. Also im Moment sieht es da eher schlecht aus und es ist fraglich, wann diese Verordnung tatsächlich umgesetzt wird.
Bis es endlich zu vernünftigen Gesetzen kommt, vergeht wohl also noch eine ganze Weile. Umso wichtiger ist es, sich selbst um den Schutz der persönlichen Daten zu kümmern. In der Studie der Forscher aus Boston werden aufgrund der Ergebnisse auch Vorschläge gemacht, wie man sich selbst schützen kann.
Die beiden Forscher der Studie, die empfehlen zum Beispiel, JavaScript komplett zu deaktivieren. Das muss man ja für sich selber abwägen. Dadurch wird schon auf vielen Seiten die Funktionalität eingeschränkt, weil die eben stark auf diesen JavaScript-Code-Teilen basieren. Was ich empfehlen würde, ist einfach immer darüber nachzudenken, welche Informationen man über sich jetzt teilt. Und es ist halt auch einfach schwer zu beurteilen, weil diese Industrie eben sehr, sehr, sehr verwoben ist und man da als außenstehende Person eben sehr wenige Einblicke hat.
Manche Menschen, eigentlich erschreckend viele, sagen in solchen Momenten, in denen sie nach ihrem persönlichen Umgang mit dem Schutz eigener Daten gefragt werden, dass sie nichts zu verbergen haben und die Unternehmen das ja so oder so machen. Aber wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir den gigantischen Unternehmen Macht geben. Viel Macht. Und diese Macht wird stärker, wenn wir ihnen dabei helfen, indem wir eben nicht hinterfragen. Es sei also jedem und jeder ans Herz gelegt, sich zu informieren und den Schutz der eigenen Daten in die eigene Hand zu nehmen.
Er ist noch nicht vom Tisch, der Upload-Filter. Auch nachdem das EU-Parlament im Juli gegen Upload-Filter gestimmt hat, kann man noch nicht aufatmen. Denn jetzt sollen bis 12. September Vorschläge gemacht werden, wie die Urheberrechtsreform geändert werden kann. Und dann soll am 12. September erneut über die Urheberrechtsreform abgestimmt werden. Und damit auch über Upload-Filter. Die Urheberrechtsreform ist ein besonders strittiger Gesetzesvorschlag, da sie Artikel beinhaltet, welche verlangen, dass Plattformen urheberrechtlich geschützte Inhalte löschen. Auch mithilfe von Upload-Filtern. Bei Uploadfiltern handelt es sich um Algorithmen, die urheberrechtsverletzende Inhalte bereits beim Hochladen löschen. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass auch legale Inhalte gelöscht werden könnten. Dies würde man bereits bei den jetzigen freiwilligen Filtermechanismen von zum Beispiel Google oder Facebook feststellen. So würden zum Beispiel Parodien oder Remixes von Songs auch gelöscht werden. Und kleinere Seitenbetreiber müssten sich die Lizenzen zu den Upload-Filter-Softwares von größeren Konzernen erwerben, was die Marktmacht größerer Konzerne weiter steigern würde. Dabei sind Upload-Filter nicht nur bei Aktivisten unbeliebt. Auch im EU-Parlament wendet sich die Stimmung, wie Julia Reda erklärt. Sie ist Abgeordnete im EU-Parlament und Mitglied der Piratenpartei.
Am Anfang stand ich mit dem Protest gegen diese Reform relativ alleine da. Und es hat viel Aufklärungsarbeit gekostet, um ein breites Bündnis gegen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht zustande zu bekommen. Selbst im Ausschuss, als wir über Urheberrecht verhandelt haben, waren zum Beispiel die Liberalen und die Konservativen zu ganz großen Teilen noch für Uploadfilter. Aber inzwischen gibt es da auch viele kritische Stimmen. Also die Demo in Berlin unterstützt jetzt nicht nur die Grünen AG Netzpolitik, sondern auch der netzpolitische Verein der FDP Load und auch die NGO Epicenter Works. Und auch in SPD und CDU hat es über den Sommer einige kritische Stimmen gegeben, inklusive zum Beispiel der Digitalstaatsministerin Dorothee Bär von der CSU. Das heißt, der Protest und auch die Kritik an diesen Plänen wird immer lauter, weil mehr und mehr Leute aus verschiedenen Parteien, denke ich, verstehen, dass man nicht mit automatischen Algorithmen die Kommunikation im Internet einschränken darf, nur um einigen wenigen wirtschaftlichen Interessen aus der Unterhaltungsindustrie bei der Rechtsdurchsetzung zu helfen. Also es ist einfach unverhältnismäßig und ein Eingriff in Grundrechte. Und insofern, die Stimmung nach der Abstimmung im Juli war schon durchaus gut. Das war ein großer Erfolg für uns. Aber es ist natürlich schwierig, die öffentliche Aufmerksamkeit für ein so abstraktes Thema über mehrere Monate aufrechtzuerhalten. Und deshalb ist eben dieser Aktionstag der Auftakt, also wo die Leute wieder aufwachen sollen und feststellen, okay, also wir haben jetzt noch 2 Wochen ungefähr bis zur erneuten Abstimmung im Europaparlament. Jetzt ist es wirklich Zeit, wieder aktiv zu werden.
Die von Julia Reda angesprochenen Aktionen sind die Aktionstage Save Our Free Internet. Am 26. August finden dazu verschiedene Aktionen in Europa statt. Unter anderem wird es in Berlin Proteste geben und dort wird Julia Reda eine Ansprache halten. Dabei ist die Zukunft der Uploadfilter nicht nur für die Menschen in Europa wichtig.
Also das Urheberrecht in Europa hat definitiv massive Auswirkungen auf den Rest der Welt, weil so ziemlich alle Länder auf der Welt internationale Verträge miteinander abgeschlossen haben, die ihre Rechteinhaber gegenseitig schützen. Das heißt, wenn eine Urheberrechtsverletzung auf einer Plattform, die außerhalb der EU betrieben wird, in Europa abrufbar ist, dann kann ein Rechteinhaber sich auch auf das europäische Urheberrecht berufen und dagegen klagen. Also es kann durchaus sein, dass Plattformen, die sich überhaupt nicht an ein europäisches Publikum richten, die aber in Europa zu sehen sind, angezeigt werden auf Basis dieses neuen Urheberrechtsgesetzes. Und eine mögliche Art, sich davor zu schützen, ist, dass diese Plattformen eventuell auf Geoblocking zurückgreifen werden, also dass sie vielleicht europäische Nutzer von ihren Diensten aussperren. Und das wäre natürlich alles andere als im Sinne der Menschen in Europa, dass in Zukunft das Internet womöglich sehr viel stärker an Landesgrenzen Halt macht, als das heute der Fall ist. Außerdem ist es auch so, dass gerade bei Urheberrechtsverschärfungen oftmals sich andere Länder an den Ideen in der EU orientieren.
Als Stichtag für den Uploadfilter steht der 12. September. Dann soll über die Zukunft des Uploadfilters entschieden werden. Im selben Monat soll auch ein anderer, aber ähnlicher Gesetzesvorschlag vorgebracht werden. Die EU-Kommission möchte ein Anti-Terror-Propaganda-Gesetz verabschieden, welches Plattformen dazu verpflichten soll, Terrorpropaganda in kurzer Zeit von ihrer Plattform zu löschen. Wem das bekannt vorkommt, der liegt richtig. Es handelt sich hier um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, bloß soll es nun auch auf der EU-Ebene eingeführt werden. Beides wird also im September stattfinden.
Aktuell ist es sogar so, dass die Abstimmung über das Urheberrecht im Europaparlament auf denselben Tag fällt, auf den 12. September, wo auch Herr Kommissionspräsident Juncker seine Rede zur Lage der Union halten wird und wo womöglich dieses Terrorgesetz vorgestellt wird. Und ich glaube, dass die Uploadfilter für Urheberrecht in gewisser Weise der Testballon sind. Also wenn man das für Urheberrecht einmal akzeptiert hat, dann kann sich die Zivilgesellschaft ja kaum gegen Uploadfilter, gegen Terrorpropaganda wehren, weil das ja im Zweifelsfall die schwerere Straftat ist. Aber das Grundproblem ist natürlich, dass Uploadfilter, also automatische Algorithmen, überhaupt nicht in der Lage sind, zuverlässig zu unterscheiden zwischen einem terroristischen Propaganda-Inhalt und vielleicht Aufklärungsarbeit von Menschenrechtsorganisationen. Also selbst heute, wo freiwillig solche Filter eingesetzt werden, geschehen da ganz regelmäßig Fehler. Also im Bereich Terrorismus wurden zum Beispiel viele Videos von Menschenrechtsgruppen in Syrien gesperrt, die über Kriegsverbrechen aufklären, weil sie eben einem solchen automatischen Filter zum Opfer gefallen sind.
Kritisch ist hier, dass private Konzerne die Inhalte kontrollieren sollen, statt unabhängige Stellen. Ein Problem, welches bereits beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz besteht. Und private Konzerne gehen bei der Filterung lieber auf Nummer sicher, wie Patrick Breyer von der Piratenpartei erklärt.
Diese Zensur und vorauseilende Löschung ist die Folge davon, wenn man Plattformen in die Pflicht nimmt, wenn man sie versucht haftbar zu machen, was für das, was Nutzer da hochladen, dann führt das eben dazu, dass sich die Plattformen eigentlich nur noch konzentrieren auf die Inhalte, die kommerziell vermarktbar sind, die harmlos sind, die viel Werbeeinnahmen generieren und eben nicht mehr auf die umstrittenen Inhalte, die kommerziell nicht verwertbar, aber deswegen umso wichtiger sind, weil sie anderswo unterdrückt werden und weil sie eigentlich überhaupt nur im Internet frei geäußert werden können.
Und um die Löschung terroristischer Inhalte schnell durchzuführen und einen Re-Upload zu verhindern, braucht es wieder einen Upload-Filter, womit wir wieder beim alten Problem wären. Auf change.org könnt ihr außerdem die Petition gegen die Upload-Filter unterschreiben und auf juliareda.eu findet ihr nochmal weitere Informationen zu den Aktionen am 26. August.
Tweet der Woche. Und damit herzlich willkommen zum Tweet der Woche. Wenn ich eine bestimmte Aktion immer und immer wieder wiederhole, natürlich jeweils angepasst, dann mag es sein, dass sie sich mit der Zeit ein bisschen abnutzt. Ob das auch bei Hashtags so ist, das lässt sich zumindest mal vermuten. Nichtsdestotrotz hat sich gerade in der letzten Woche wieder mal ein neuer Hashtag auf den Weg gemacht, der Struktur von zwei vorherigen Hashtags folgt. Die Rede ist von dem ersten und zweiten Hashtag MeToo. Da gibt es jetzt einen neuen Hashtag MeQueer. Und der Twitter-User @nautbio, der fasst uns das mal kurz mit seiner Perspektive zusammen.
Hashtag MeToo hat mir beigebracht, dass wir lang nicht so weit sind, wie ich als Mann dachte. Hashtag MeToo, dass wir längst nicht so weit sind, wie ich als weißer Deutscher dachte. Hashtag MeQueer, dass wir längst nicht so weit sind, wie ich als Hetero dachte. Es tut mir leid, danke für euren Mut.
Also im ersten MeToo ging es um Sexismus, im zweiten MeToo, das ich dann MeTwo schrieb, da ging es um Rassismus und in MeQueer, da geht es nun um die Queerfeindlichkeit, um Diskriminierung, aber auch um Lebensrealitäten von queeren Menschen. Das heißt also natürlich lesbische Leute, schwule Leute, bisexuelle, asexuelle Leute, Transleute, intergeschlechtliche Leute, etc. Warum oder mit welcher Motivation er diesen neuen Hashtag MeQueer gestartet hat, das hat der Initiator des Hashtags Hartmut Schrewe der Deutschen Welle in einem Interview verraten.
Ich finde, dass es wichtig ist, einen Schritt vorwärts zu gehen, also einen Schritt weiter zu gehen in der offenen Gesellschaft, wenn wir uns in einer Situation befinden, wie gerade, wo ich das Gefühl habe, wir leben in so einer gesellschaftlichen Panikattacke, was die moderne oder die offene Gesellschaft angeht, wo immer mehr Rückschritte gefordert werden. Und da heißt es, glaube ich, nicht stehen zu bleiben oder darauf zu achten, was da an Rückschritt gefordert wird, sondern weiterzugehen. Wir sind jetzt auf der gesetzlichen Ebene weiter. Das heißt aber nicht, dass es im Alltag nicht auch schwierig ist. Ich möchte Akzeptanz. Ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin. Und das möchten auch ganz viele andere queere Leute.
Ja, und da gibt es Momente, die relativ allgemein erstmal sind und auch tatsächlich von vielen Leuten geteilt werden in dieser Bubble, sag ich mal. Zum Beispiel das, was @fn2443 beschreibt.
Ich habe etwa 90% meiner Familie verloren. Einfach nur, weil ich es gewagt habe, ich selbst zu sein. #MeQueer.
Oder auch das, was uns @PandaR1K hier erzählt.
Auf jeder Familienfeier, jedem Konzert, jeder öffentlichen Veranstaltung queerfeindliche Aussagen hören und sich überlegen müssen, ob es den möglichen Ärger wert ist, was dagegen zu sagen. #MeQueer.
Naja, und das, was @PandaR1K da beschreibt, ist natürlich was genauso gut auch für Rassismus beispielsweise gelten könnte und auch gilt oder auch für andere Ismen. Da zeigt sich also die Intersektionalität, die Überschneidung auch in andere Bereiche wieder. Etwas vielleicht Spezifisches ist die Idee des Outings, also das berühmte aus dem Schrank heraustreten und sich nun irgendwo öffentlich erklären, man sei also lesbisch, schwul, bisexuell, asexuell, trans oder was auch immer, was natürlich immer eine Grenzüberschreitung impliziert, was also auch erstmal impliziert, dass es irgendeine gesellschaftliche Normalität gibt, die erstmal angenommen wird. Ne? Also wenn ich eine Person treffe, nehme ich erstmal an, die sei männlich oder weiblich, also cis-männlich und cis-weiblich ist damit natürlich gemeint implizit, oder die sei automatisch hetero oder an sexuellen Dingen überhaupt interessiert. Das muss dann immer erstmal mit einem Outing wieder, naja, revidiert werden. Und etwas zu Outing-Erfahrungen hat @Hundepunkt geschrieben.
Was Outings so schwer macht. Das Gefühl, nicht richtig zu sein. Das Gefühl, etwas beichten zu müssen. Selbst falsch zu sein. Internalisierte Feindlichkeit. Übernommen von einer feindlichen Umwelt. #MeQueer.
Auch um ein Outing, ganz spezifisch um ein lesbisches Outing, geht es bei @AIYUKI.
Die altbekannte Frage. Dann stehst du aber nicht auf mich oder eine von uns, oder? Wenn man sich in der Klasse, einer Clique oder am Arbeitsplatz outet.
Ja, und schon ist die Stimmung in der Umkleidekabine versaut, ne? Und dann wird es auch ganz gerne nochmal hinterfragt, ob es auch wirklich so ist. So zum Beispiel in dem Erlebnis von @CuriousZebra unterstrich.
Typ auf einer Party. Mit wie vielen Männern hast du geschlafen, um sicher zu sein, dass du auf Frauen stehst? Ich 0. Und du? Sein Blick und das gestammelte, ja nee, das ist doch was ganz anderes, war unbezahlbar. Bringt mich selbst nach Jahren noch zum Lachen. #MeQueer.
Naja, und wo wir schon bei sexuellen Orientierungen und Outings sind, da gibt es natürlich auch diejenigen Leute, die sich vielleicht ihr ganzes Leben lang selbst ihren nächsten vertrauten Personen gegenüber nicht outen können. Das beschreibt zum Beispiel @Lena twittert, wobei in ihrem Handle sie das E in twittert durch eine Null ersetzt. Es ist immer ein bisschen kompliziert mit den Handles. Die beschreibt eine Situation, eine Begebenheit, die sie mit ihrem Opa geteilt hat.
Mit meinem Opa nachts heimlich Brokeback Mountain gucken. Oma darf es nicht wissen. Ihn fragen, warum er weint. Opa, es ist schlimm, dass Menschen nicht verstehen, dass man sich nicht aussucht, wen man liebt. #MeQueer.
Innerhalb dieses Bereiches sexuelle Orientierung gibt es zwei sexuelle Orientierungen, die durchaus nochmal stärker oder ganz besonders in einer ganz besonderen Art diskriminiert sind. Eine davon ist Bisexualität in jedem Fall und ein paar der Vorurteile, die ihr als bisexueller Person entgegengeschlagen sind, die hat für uns @Lana_Greenlake versammelt.
Sorry, aber ich kann dich nicht daten, weil du auch schon mit Männern geschlafen hast. Nee, Bisexuelle gibt es nicht. Du bist einfach zu feige, offen lesbisch zu sein. Damit habe ich kein Problem, solange für mich ein Dreier mit mehr Weibern rausspringen. Bi ist fake. #MeQueer.
Ja, neben der Bisexualität, der also, wie wir gerade gehört haben, oftmals ihre schiere Existenz abgesprochen wird, die als einfach nicht entschieden oder, naja, die ist ja bloß ein bisschen neugierig oder derartiges delegitimiert wird, gibt es eine Form von Sexualität oder eben auch gerade von Nichtsexualität, die nochmal stärker delegitimiert wird derzeit und das ist Asexualität, beziehungsweise alles, was in Richtung von Asexualität geht. Manche sprechen auch von Grey Sexual, also graue Sexualität, um klarzumachen, dass es kein Schwarz-Weiß ist zwischen sexuell und nicht sexuell, sondern dass es durchaus eher ein Spektrum ist. Also alles, was die allosexuelle Norm hinterfragt, sprich also die Grundannahme, dass irgendwie alle Leute schon irgendwie Bock auf Sex haben, bis auf zumindest den Leuten, denen ihre Sexualität komplett abgesprochen wird, was zum Beispiel regelmäßig bei sichtbar behinderten Menschen gemacht wird. Aber bleiben wir bei der Asexualität. Darüber hat Ed Sue in the TARDIS relativ ausführlich geschrieben und ich finde, das hat ja auch relativ ausführlichen Raum verdient.
Hashtag MeQueer. Asexuell sein heißt auch, dich selbst in einer Beziehung jahrelang zu sexuellen Handlungen zu zwingen, weil du denkst, dass das halt so normal ist. Weil asexuell aufgrund mangelnder Repräsentation noch nie eine Option war. Hashtag MeQueer. Weil dir die Gesellschaft immer und immer wieder sagt, dass kein Sex schlecht wäre, dass Beziehungen nur mit Sex funktionieren, dass Sexualität ein Grundbedürfnis ist und mit dir etwas nicht stimmt, wenn du es nicht magst. Hashtag MeQueer. Es ist der ständige Versuch, Situationen zu vermeiden, die auf Sex hinauslaufen können. Angst, wenn es doch dazu kommt und am Ende Scham und Selbsthass, auch wenn es währenddessen ganz okay war. Immer das Gefühl, dass du nicht normal bist. Hashtag MeQueer. Schuldgefühle, weil du weißt, dass dein Freund das persönlich nimmt. Und trotz all dem Mist dankbar sein, weil dein Freund dich zumindest zu nichts zwingt. Es könnte ja schlimmer sein. Hashtag MeQueer. Und dann hast du irgendwann das Wort asexuell für dich entdeckt und traust dich nicht, dich zu outen, weil der Freund schon mal so geschockt reagiert hat, als du sagtest, dass du vielleicht einfach weniger Sex möchtest als andere Menschen, als ob das was Schlechtes wäre.
Und dieses schiere und ständige Beweisen müssen, dass man selbst überhaupt existiert, was wir bei bisexuellen Orientierungen und bei asexuellen Orientierungen gerade schon gehört haben, das trifft nochmal auf Transleute ganz besonders zu. Leute, die also sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und da gibt es geradezu eine klassische Erzählung, die deswegen so klassisch ist, weil das der Gesetzgeber in Deutschland eben so möchte. Hier mal stellvertretend vorgetragen von @MeQueer1.
Ich musste, um zu beweisen, dass ich eine Frau bin, ohne eine Hormonbehandlung ein Jahr erkennbar als Transfrau herumlaufen, bevor ich eine Hormonbehandlung bekam. Das war das schlimmste Jahr meines Lebens. Was ich in der Zeit erlebt habe, prägt mich bis heute.
Dieser sogenannte Alltagstest, der ist traurige Realität in Deutschland und hat unter anderem mit dem völlig veralteten sogenannten transsexuellen Gesetz TSG zu tun, das schon vom Bundesverfassungsgericht mehrfach angekreidet wurde. Nur der Gesetzgeber sieht da leider immer noch keinerlei Grund daran, großartig etwas zu ändern. Und apropos Umgang mit Ärzten und Ärztinnen und Behandlungen, da hat auch noch @LORTH17 eine schöne, nicht so schöne, aber irgendwie auch amüsante Begebenheit zu erzählen. Wenigstens mal eine schlagfertige Situation. Allerdings gar nicht bei irgendwem, der irgendwas mit Transitionen zu tun hat, sondern beim Hals-Nasen-Ohrenarzt.
Beim HNO-Arzt werde ich, weil ich trans bin, gefragt, welche Operationen ich habe machen lassen. Ich antworte, das ist meine echte Nase. Arzt ist eingeschnappt. Hashtag MeQueer.
Ein weiterer Punkt, der viele queere Leute betrifft, der aber auch andere diskriminierte oder marginalisierte Positionen innerhalb der Gesellschaft betrifft, ist der Punkt der Internalisierung. Das heißt, es ist nicht nur die Scheiße, die einem vielleicht irgendwo täglich entgegengeworfen wird, sondern es ist, da man ja innerhalb dieser Gesellschaft aufwächst, auch das, was man selber verinnerlicht. Das kann ein verinnerlichter Selbsthass sein oder ein Selbstekel. Jedenfalls sind das irgendwelche Zuschreibungen, die von außen immer wieder kommen, irgendwelche Geschichten, die über Transleute oder über lesbische Leute und so weiter einfach in der Gesellschaft existieren, bestimmte Mythen, bestimmte Erzählungen, die man dann selber natürlich in sich trägt und auch gegen sich wendet. Wir haben das vorhin auch schon bei der Asexualität in dem Beispiel gehört, dass also diese Erzählung, dass irgendwie alle Menschen ja ein sexuelles Verlangen irgendwie haben müssten, dass man die dann auch erstmal ganz schnell gegen sich selber dreht. Und auf diesen Punkt in Hinsicht auf Transpersonen macht @RedHidingHood_ nochmal sehr schön aufmerksam in ihrem Tweet.
Transpersonen haben Transfeindlichkeit auch verinnerlicht, weil wir in transfeindlichen Gesellschaften leben. Cisgenders, ihr könnt euch nicht davon freisprechen. Hashtag MeQueer.
Ein ganz wesentlicher Punkt, den Ed Riding Hood unterstrich da macht, weil Red Riding Hood darauf hinweist, dass diese Internalisierung eben nicht irgendwie einfach auf dem Mist der Betroffenen gewachsen ist, wie man das vielleicht erstmal annehmen könnte, sondern dass diese Internalisierung natürlich dadurch entsteht, dass die Person in einer Gesellschaft lebt, die ihr feindlich gesinnt ist. Und diese gesellschaftliche Normalität wird eben von denjenigen hauptsächlich gestaltet, die diese Norm verkörpern. Im Falle von Transleuten sind es also Cis-Leute. Und damit sind es eben Cis-Leute, die ganz explizit in der Verantwortung sind, an der Stelle etwas zu ändern. At Red Hiding Hood unterstrich übrigens zu Trans-Themen sowieso an dieser Stelle eine absolute Folgeempfehlung, sollten sie tatsächlich auf Twitter sein. Großartige Tweets, ich lese das mit wahnsinniger Bewunderung. Und nochmal eine vielleicht besondere Position, was das angeht, innerhalb von Trans-Leuten nehmen nicht-binäre Trans-Leute ein, also Leute, die sagen, die von sich sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin irgendwo dazwischen, beides, ganz außerhalb davon. Da gibt es verschiedene Ideen dazu. Das Ganze wird so ein bisschen versucht, unter dem Begriff nicht-binär zusammenzufassen, ne? Also nicht-binär im Sinne von eben nicht zweiteilig, nicht Mann-Frau, sondern außerhalb davon, dazwischen oder irgendwo drumrum. Manche bezeichnen das sogar auch als fluid, das heißt, es ist in Bewegung. Und dazu schreibt nochmal @pandaair1k, pandaair1k haben wir vorhin auch schon mal gehört, diesmal allerdings auf Englisch, also gut aufpassen.
Almost always being the only non-binary person. Having to educate other people about queer identities. Always having your orientation and gender identity understood as a political statement.
Und das beschreibt auch nochmal zwei Dinge, die eigentlich ganz zentral sind. Nämlich einmal das Erleben von Isoliertheit, von irgendwie alleine sein in seinem Erleben, weil man tatsächlich in ganz vielen Kreisen nicht repräsentiert ist, auch medial nicht repräsentiert ist und weil man in ganz vielen Kreisen auch immer wieder die einzige Person ist, die so ist. Und dann wird man ganz schnell auch darauf reduziert, auf das, was man ist, ne? Also die einzige nicht-binäre Person in einem Raum zu sein. Übrigens aber genauso auch die einzige nicht-weiße Person in einem Raum zu sein, kann ganz schnell dazu führen, darauf reduziert zu werden. Und der andere Punkt, der da nochmal aufkommt, ist dieser Punkt der unbezahlten und ungewollten Bildungsarbeit, weil wenn man dann schon mal darauf reduziert wird, dann wird man natürlich auch ganz schnell gefragt, beziehungsweise kommt auch selber in die Position, Dinge erklären zu müssen, einfach weil die Leute es sonst nicht kapieren, weil sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, was trans eigentlich heißt und vielleicht nicht auf die Idee kommen, ein anderes Pronomen als er oder sie zu verwenden, wenn sie von einer Person sprechen oder eine Person überhaupt erstmal nach ihrem gewünschten Pronomen oder Namen zu fragen. Last but not least noch ein Tweet, wo es auch nochmal um nicht-binär sein geht und auch um Pronomen, wie schön passend, nämlich von @Francis_Seek, also Francis_Seek.
Bei einem feministischen Projekt gekündigt zu werden, weil das mit den nicht-binären Pronomen zu anstrengend sei und ich damit nur Aufmerksamkeit auf mich ziehen würde. Wir arbeiten nun mal mit Mädchen. Und das, obwohl 3 Jugendliche transmännlich sind. #MeQueer, #Nonbinary.
Und das zeigt auch nochmal, dass ganz viel Anfeindung und Diskriminierung eben auch von innerhalb der Community kommen kann. Sei es eine feministische Community oder sei es auch eine Community, die sich als queer bezeichnet und damit dann doch am Ende bloß schwul sein meint. Ganz großes Ding. So viel vielleicht als kleiner Ausschnitt aus #MeQueer. Mehr zu #MeQueer könnt ihr oder können Sie ganz einfach nachlesen, Twitter aufmachen, #MeQueer ins Suchfenster eingeben und einfach scrollen, scrollen, scrollen und sich das einfach mal zu Gemüte führen, ja? Diese Realität einfach mal sitzen lassen und nicht in Widerstand gehen und sagen, ja, aber nee, einfach mal zuhören. Und das ist das, worum es sowohl bei MeToo als auch bei dem zweiten MeToo als auch bei MeQueer geht. Es geht ums Zuhören, es geht darum, dass eine andere Lebensrealität irgendwie auch mal wahrgenommen wird und repräsentiert ist und sichtbar wird. Apropos sichtbar werden, ein großer Punkt in Sachen sichtbar werden, gerade für queere Sachen, ist immer wieder der CSD, der Christopher Street Day und die dazugehörigen Demos, Paraden, Partys, Infoveranstaltungen etc. pp. Das wird es auch dieses Jahr wieder in Halle geben. Das vielleicht als kleiner Abschluss und Ausblick zu diesem Tweet der Woche am 8. September. Das könnt ihr euch schon mal in eure Terminkalender einmeißeln. Am 8. September ist es dieses Jahr soweit. Da ist der CSD in Halle. So, das war's jetzt aber wirklich. Tschüss, macht's gut, euer Tweet der Woche.
Das war's auch schon für die Mediennachrichten für den 22. August. Nachhören könnt ihr die Mediennachrichten auf radiokoax.de sowie auf freieradios.net. Damit wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Programm.